Also ich erinnere mich da total gut dran, an meinen ersten Führungsjob, und ich weiß noch genau, was in mir los war. Hm. Hölle. Und bei dir, weißt du das noch?
Ja, es war auch sehr ähnlich, weil man erstmal geguckt hat, was man war so neu geboren irgendwie, und alle gucken einen zum ersten Mal an, obwohl man der gleiche Typ ist
wie und du bist derselbe Typ vorher. Genau, ja. Genau. Aber ja. Es fühlt sich an, als ob alle irgendwie auf dich anders gucken als gestern noch.
Ja, total.
Bevor das Announcement raus ist. Wir starten mal und dann erklären wir der Welt, worum es hier eigentlich geht.
Unbedingt.
Willkommen beim Wildwuchs. Hier geht es um Führung und Zusammenarbeit von Menschen. In Unternehmen, Organisationen, Projekten, in Teams. Darum, was kraftvoll ist, was wirksam ist, was Aufmerksamkeit verdient, was Sinn macht. Immer mit beiden Beinen in der Realität, immer im Klartext. Wir sind Kurt Frie und Klaus Ritterbusch und wir freuen uns auf diese Folge mit dir.
Erzähl.
Na, also das waren ja nur dann zwei Leute, die ich da hatte. Und das waren die gleichen Leute, die ich ja schon vorher auch kannte. Insofern war das jetzt plötzlich der Montag, nachdem das Announcement jetzt durch war, und es war irgendwie der erste, oder ich weiß auch nicht mehr genau, was das Datum war, und man kommt in den Raum rein und man hat den Eindruck, sie gucken einander anders an. Mhm. Und das ist die Frage, tun sie das wirklich? Vielleicht zum Teil, aber zum größten Teil habe ich mich ja anders angeschaut und dann das irgendwie projiziert auf das, was die jetzt in mir sehen, und plötzlich wurde es ganz merkwürdig. Und ich musste erstmal einmal so durchatmen und dann versuchen, Kontakt zu machen. Moin Mädels, moin Jungs, alles gut?
Ich bin's, der Klaus. Genau. Wir reden heute über das Thema, wie kriege ich eigentlich Akzeptanz als neue Führungskraft? Also wenn ich das erste Mal im neuen Führungsjob bin, sozusagen von der Mitarbeiterin, vom Mitarbeiter in eine Führungsrolle befördert werde, das erste Mal, wie gelingt es mir, Akzeptanz in dieser neuen Rolle zu bringen? Da gucken wir jetzt gleich ein bisschen tiefer rein. Für mich war das echt, ich erinnere mich auch sehr gut daran, ich hatte vorher so den Eindruck, wenn du das geschafft hast, wenn du deine erste Führungsrolle bewältigt hast, dann hast du alles erreicht. Also sozusagen von der Mitarbeiterin, vom Mitarbeiter zum Chef, das ist der Schritt, den du gehen musst, und dann bist du da, wo du sein willst. Da war ich 27 oder so und dachte, das war's dann auch, damit ist alles klar. Das hat sich hinterher dann anders rausgestellt, aber entsprechend angespannt war ich, entsprechend aufgeregt und super unsicher war ich. Also.
Und das kam ja auch jetzt raus, wir hatten mal diese wunderschöne Clubhouse-Episode dazu gehabt, ja. Wo wir unter wirksamer Führung zum ersten Mal versucht haben, dieses Thema mit dem Raum dort zu besprechen. Und das hat mich auch echt umgehauen, wie viele dann doch dort auch kamen, auch gerade junge Leute, zu sagen, ey, dieser erste Mal, wo ich jetzt der Führungsmensch da bin, die Führungsperson bin, wie gehe ich eigentlich damit um? Mhm. Und das ist ein Thema, was sich, glaube ich, total durchzieht. Weil selbst wenn es nur eine Person ist, die du da hast, und wenn es nur der Praktikant ist, es ändert natürlich was, weil du ganz anders gefordert wirst. Es ist nicht mehr die Sachebene, sondern es ist ja eben diese Führungsebene, und dann kommt auch eben das ganze Zwischenmenschliche rein. Aber kann ich der sein, der ich immer schon war, oder muss ich mich jetzt an eine Führungsrolle irgendwie gewöhnen? Wie geht das eigentlich? Genau.
Wir hatten also dieser Clubhouse-Talk, den du gerade erwähnt hast, der beschäftigte sich ja eigentlich mit dem Thema, welche Rolle nehme ich ein, um vermeintlich erfolgreich zu sein oder um mich vermeintlich zu schützen. Und was ganz spannend war, für mich zumindest, ist, das hat viele Facetten bekommen im Laufe dieser Diskussion, unter anderem auch die, dass die Fähigkeit oder der Luxus, verschiedene Rollen einnehmen zu können, ja eigentlich eine grandiose Freiheit ist. So was eigentlich etwas, weil man sagt, wenn ich zwischen unterschiedlichen Rollen wählen kann für mich, dann versetzt mich das ja in die Lage, in unterschiedlichen Rollen wirksam zu sein, Ergebnisse zu produzieren. Das fand ich sehr erhellend, und daraus abgeleitet dann, das jetzt übertragen auf eine junge Führungskraft oder jemanden, der zum ersten Mal in eine Führungsrolle reinkommt, zu sagen, das wäre ja schon mal so der erste Schritt, ne? Diese Belastung, die du in dir spürst, dieser Druck, diese grandiose Unsicherheit, der Wunsch, alles richtig zu machen und doch genau zu wissen, dass du Fehler machen wirst, das als was Positives zu sehen.
Genau, ja. Und auch vielleicht zu unterscheiden, was für eine Rolle heißt es eigentlich, Führungskraft zu sein. Das ist eine Art von Aufgabe. Und wo geht es auch darum, wie kann ich selbst sein, ohne eine Rolle zu spielen? Ich will ja nicht die Rolle der Führungskraft spielen, sondern ich will die ausfüllen. Und dazu aber auf meine Art und Weise. Ich will mich ja da irgendwie auch einbringen, ganzheitlich. Und da ist man am Anfang komischerweise ein bisschen gehemmt, oder scheinen viele gehemmt zu sein, was ja auch rauskam. Und versuchen dann so eine merkwürdige Verdrehung von, was wird hier eigentlich erwartet von mir und welchen Teil von mir muss ich jetzt besonders nach vorne bringen und welchen anderen Teil muss ich vielleicht verstecken. Und dadurch beginnt eben auch schon diese Verdrahtung, die so ein bisschen merkwürdig ist mit dem Team, den auch so gucken, was macht sie denn jetzt da oder was macht er denn jetzt da? Warum ist das jetzt so ein bisschen, so ein Hauch künstlich, so ein Hauch verklemmt irgendwo? Ach, das scheint so zu sein, weil jetzt ist sie ja Chefin, okay?
Ja.
Da müssen wir uns ja wohl irgendwie anders miteinander anfreunden hier, ja? Was ja vielleicht von der Rolle her auch zum Teil stimmt, nicht ganz einfach, aber es zieht so einen großen Schatten nach sich von gespielter Andersartigkeit und dadurch geht, glaube ich, auch wiederum viel verloren.
Ja, ich hatte, also das, was du gerade schilderst, ist ja so eine Reflexion im Innen, worüber du dir Gedanken machst und sagst, was ist denn jetzt eigentlich, was erwarten die von mir, was erwartet der von mir, wie muss ich sein, dass mein Chef den Eindruck hat, der hat eine richtige Entscheidung getroffen, mich in diese Rolle zu bringen, all diese Dinge. Was bei mir noch dazu kam, und es hat mich echt umgehauen, da muss ich heute noch dran denken, ist, dass ich so von außen auch entsprechende Zuschreibungen bekommen habe, also entweder implizit, dass die eben plötzlich auf mich geguckt haben, wie du vorhin gesagt hast, so wie als wäre ich neu geboren. Zum anderen aber auch explizit. Also da sind durchaus unmoralische Angebote ausgesprochen worden. Ich kann mich erinnern an einen Kollegen, der war so ein bisschen der dicke Larry im Team. Also ich bin damals der Chef meines eigenen Teams geworden. Waren 7 oder 8 Leute. Und wir waren Kollegen für 4 Jahre davor. Und der kam am Tag nach dem Announcement, haben wir telefoniert. Ich habe halt alle angerufen und erklärt, so ist es jetzt und wie machen wir das. Und der sagte zu mir, ganz offen, brutal, sagte, Kurt, ich schlage vor, wir machen das folgendermaßen. Wir haben lange zusammen gearbeitet, wir haben ein paar Leichen im Keller zusammen. Du steigst mir nicht auf die Füße und ich steig dir nicht auf die Füße.
Wow.
Und da stehst du da als, der war irgendwie auch noch 25 Jahre älter als ich, da stehst du da als frisch gebackene Führungskraft, keine Ahnung, wie es gehen soll, und dann kriegst du so ein Angebot oder so ein, wie soll ich sagen, so ein Vorschlag. Da war ich schon, das hat mich an Grenzen getrieben.
Absolut, weil du in dem Moment ja auch denkst, so was wird jetzt in der Rolle von mir erwartet, was kann ich jetzt zwischenmenschlich mit dem Typen machen, den ich schon seit 4 Jahren kenne? Und wo überschreite ich jetzt Grenzen, die ich eigentlich gar nicht überschreiten möchte? Und wo muss ich vielleicht irgendwie mich auch ein bisschen verstellen und darauf eingehen, weil das halt vielleicht so ist als Chef, nicht? Also da ist man ein bisschen alleingelassen. Gerade die Situation, die du beschreibst, da gibt es ja verschiedene Varianten von neu in die Führungsposition kommen. Das ist ja dieser Klassiker aus dem eigenen Team nach oben kommen. Vermeintlich ja am einfachsten, wahrscheinlich am schwierigsten, nicht? Weil die Leute dich eigentlich schon relativ gut kennen. Du kannst denen eigentlich nicht mehr viel vorspielen. Also wenn du.
Ja, aber du hast ja so eine Prägung. Die haben ein Bild von dir.
Genau.
Und du denkst, das bleibt so. Mhm. Tut es aber nicht.
Überhaupt nicht.
Weil du bist ja plötzlich wirst du Chefin oder Chef.
Genau. Also sie kennen im Grunde sozusagen, sie kennen deine Leichen teilweise oder deine Unzulänglichkeiten vielleicht. Trotzdem gehst du an diesem Morgen durch die Tür. Und es ist wie so ein Kameralicht, was angeht und wo es heißt, hier kommt die neue Person mit dem Titel so und so, verkörpert durch den Kurt jetzt oder die Ursula, die es vorher auch schon gab. Aber sie gucken da drauf, projizieren da drauf und warten auch ein Stück weit ab, was kommt jetzt von dir. Ja? Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Moment, wo es auch oft ein bisschen in die Hose geht, weil man da so reinstolpert. Und weil man sich oft erst so nach ein paar Wochen richtig Gedanken macht, das höre ich auch relativ häufig, zu sagen, Mensch, hätte ich am Anfang mal ein paar Sachen richtig gemacht, da habe ich mich viel zu sehr auf die Sachthemen konzentriert, habe versucht, so ein bisschen meine Position da erstmal zu finden und klar zu machen, habe aber nicht richtig auf dieser neuen Ebene connected mit den Leuten. Und das fällt dir dann irgendwann auf die Füße. Das merkst du manchmal erst nach einem halben Jahr oder sowas oder nach 3, 4 Monaten, wenn es dann mal richtig brennt. Und jetzt plötzlich fragst du dich, wo sind die denn jetzt eigentlich alle?
Jetzt baust du aber ganz schön Druck auf die jungen Führungskräfte, die uns hier zuhören, die sagen, ach du Schande, wenn das so ist, dann überlege ich mir das nochmal.
Ihr lasst euch darauf ein, ist eure freie Entscheidung.
Ja, ich würde dazulegen, lasst euch davon nicht stressen. Akzeptiert es einfach als eine gegebene Rahmenbedingung. Wenn du in so eine neue Rolle reinkommst, dann bist du weit außerhalb deiner Komfortzone. Du hast halt keine Ahnung von dem, was da abgeht. Nimm das einfach zur Kenntnis und akzeptiere für dich selbst, das wird jetzt nicht 100% perfekt laufen.
Das ist aber schon ein cooler Punkt, weil ich würde mal behaupten, um mal hier ein bisschen Gegendruck aufzubauen, dass die meisten sich dessen gar nicht bewusst sind.
Wessen?
Dass sich jetzt eine neue Welt auftut, dass sie eine völlig andere Sichtweise, auch eine andere Projektion von ihrem ehemaligen Team oder auch in einer Situation bekommen. Die latschen dann manchmal da rein und denken, ich bin der Uwe oder die Katrin wie vorher auch. Nee, das ist nicht so, das funktioniert so halt nicht. Sich dessen bewusst zu werden, ist ja schon mal ein riesiger erster Schritt.
Absolut. Ich erinnere mich, dass es bei mir noch eine zusätzliche Komponente gegeben hat, die es schwierig gemacht hat für mich in dieser Situation.
Dein blendes Aussehen.
Mein Genau, meine ungeheure Eloquenz und genau. Nee, es war tatsächlich mein Harmoniebedürfnis. Also ich hatte so die Vorstellung, Mensch, wir haben uns bisher alle super verstanden, wir sind sozusagen Buddies und ich möchte, dass das so bleibt. Mhm. Das hat mich davon abgehalten, in bestimmten kritischen Situationen, zum Beispiel bei diesem unmoralischen Angebot, das ich vorhin geschildert habe, klare Kante zu zeigen, nämlich aus meiner Führungsrolle heraus zu sagen, nee, no way, so machen wir das nicht. Sondern ich habe halt versucht, das, was ich für meine neue Rolle hielt oder wie ich sie interpretiert habe, zu sein. Jetzt hatte ich fast gesagt, zu spielen. Wahrscheinlich spielt man sie am Anfang auch ein bisschen. Und gleichzeitig aber diese Beziehung, diese Harmoniebeziehung zu den Individuen, zu den einzelnen Menschen aufrechtzuerhalten. Da würde ich heute sagen, das war ein Fehler. Ich wusste es damals nicht besser, aber.
Warum?
Naja, weil es mich davon abgehalten hat, an bestimmten Punkten klar und deutlich zu sein. Also ich wäre natürlich gern dem Menschen gegenüber, also meinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber irgendwie verbunden und ja, sympathiegetrieben, vertrauensbasiert. Aber als Führungskraft hast du nur eben auch mal die Rolle hin und wieder in der Sache, dich sehr klar zu äußern, die vielleicht anders läuft als das Team, die Firma, du selbst oder was auch immer vorstellt. Und da war ich nicht klar genug.
Ja.
Das hat Jahre gedauert, bis ich so weit war.
Ja, das ist diese hierarchische Aufgabe gegenüber einer komischen, verstellten Rolle, die ich dann versuche zu spielen, ne? Wie ich mich gebe etc. Und das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen die Kunst zu sagen, ja Leute, ich bin jetzt auch hier Führungskraft, weil ich dadurch ein paar Ansagen machen soll, jetzt ist die und ein paar Entscheidungen treffen soll, die vielleicht auch nicht alle gut heißen. Das ist die eine Aufgabenrolle sozusagen. Die andere Frage ist, wie mache ich das denn als der Mensch, der ich ja nach wie vor bin? Also versuche ich jetzt nur, weil die Rolle Führungskraft heißt, jetzt ausschließlich, ich muss auf klare Kante gehen. Ich muss hier reinkommen, muss eine Ansage machen und dann drehe ich mich auf dem Absatz um und gehe wieder raus. Versuche ich zu freundlich zu sein und zu sagen, ach Leute, ich weiß ja, dass das schwierig für euch ist. Ich würde am liebsten mit euch zusammen das anders entscheiden, aber ich muss ja nun mal. Ja? Das sind ja so die beiden Extremen, die beide nicht funktionieren. Und dann eben diese Balance zu finden, zu sagen, was ist eigentlich in dieser Führungsrolle eine logische Erwartung und was ist in meiner Führungsrolle als Mensch, das, wie ich sie ausfüllen kann, wie ich nach wie vor ich sein kann in dem Moment, ja, und auch authentisch rüberkomme für die Kolleginnen und Kollegen.
Mhm. Du lenkst jetzt das Licht gerade so ein bisschen in die Frage, wie kann ich denn damit umgehen? Das finde ich auch total richtig. Wir haben jetzt, glaube ich, 10 Minuten und damit lange genug erklärt, wie die Situation ist und wo sie herkommt. Ich würde vielleicht an dem Übergang einmal nochmal den Punkt markieren, sozusagen als Beruhigung für alle, die jetzt gerade in diesem Dilemma sind und das Gefühl haben, das ist schweres Gewicht auf den Schultern. Es ist also dieses Gefühl von Unsicherheit, von das Risiko des Scheiterns, dieses ständig im Licht stehen, ist eine absolut normale Rahmenbedingung dieser krassen Veränderung deiner Rolle. Das ist jetzt sehr, sehr deutlich. Das wird aber auch in vielen anderen Situationen immer wieder deutlich. Und das ist nämlich dieses Element, wenn du rauskommst aus dem, wir haben es mal Komfortzone genannt, wenn du rauskommst aus dem Raum, wo du weißt, hier kenne ich die Regeln, hier weiß ich, wie ich reagiere, ich weiß, was meine Reaktionen auslösen. Wenn du da rauskommst und gehst in einen Raum, in dem du einfach nicht weißt, was passiert. Wo du nicht weißt, was mache ich, wenn das passiert, wo du nicht weißt, was löst das aus, was ich dann tue. Das ist einfach vollkommen normal, unsicher und instabil zu sein. Also das nicht als eine sozusagen eine Hinderung zu betrachten, erfolgreich zu sein, sondern es als das zu sehen, was es ist, nämlich jetzt bist du im Hyperlernmodus. Jetzt gerade lernst du, was wirksame Führung sein wird und was vielleicht nicht. Und das finde ich einen total bedeutenden, positiven Moment. Das würde ich gerne einfach nur mal so als Unterschied markieren. Lass uns das nicht schlecht und negativ reden, sondern eher positiv zu sagen, wenn du an dem Punkt bist und wenn du das spürst, diese Unsicherheiten und diese Fragen, dann akzeptier das als etwas, das du dringend brauchst, um dich zu entwickeln. Es ist cool, dass es gerade so ist.
Genau. Und das ist auch etwas, was sich ja durchziehen wird, weil das, was du dort lernst, wirst du immer wieder ausbauen müssen bei jeder weiteren neuen Aufgabe, Beförderung, Führungsverantwortung etc. Und ich glaube fest, dass sehr gute Führungskräfte im Grunde das unheimlich gut gelernt haben. Nämlich gar nicht mehr auf der Sachebene zu brillieren unbedingt, ja, nach dem Motto, die Person bekommt den Job, weil sie exzellente Ergebnisse abliefert. Oft ist es ja so, dass die Ergebnisse gut sind, aber vielleicht die Exzellenz, also dass es nur daran liegt, ist relativ unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Und es gibt ja auch Leute, die kommen dann irgendwie weiter oder kriegen größere Verantwortung und man weiß gar nicht so genau, also so, wird ja oft so gelästert, also sachlich, ne, gemacht hat, das war ja gar nicht so doll. Ja, aber möglicherweise kann diese Person auf dem, was du gerade gesagt hast, nämlich etwas sehr gut. Und das ist, sich in diese neuen Situationen einzufühlen, die neuen Regeln wahrnehmen, verstehen, die dann so da sind, ausgesprochen oder unausgesprochen, eben auch dann größere Teams hinter sich zu bringen und dem ganzen Team gemeinsam eine Richtung irgendwo zu geben. Das ist eine Kunst in sich und die lernt man nicht an der Uni und die lernt man auch nicht in diesen sachbezogenen Aufgaben. Und wenn man das anschaut und als Perspektive auch hat, dann kann man dort unheimlich viel lernen und einen ganz neuen Bereich aufmachen für sich selber auch.
Ja. Okay, also das ist unser Statement zum Thema, mit welcher Haltung bin ich in der Situation mir selbst gegenüber unterwegs. Gell?
Gell? Haben wir noch nie gesagt.
Gell, haben wir noch nie gesagt. Lass uns mal so auf die andere Seite gucken, die du schon aufgemacht hast. Was mache ich denn jetzt? Also, so, wir haben jetzt gesagt, okay, wie kannst du dich selbst so ein bisschen einstellen, programmieren gegenüber der Situation? Und was tue ich denn jetzt? Wie komme ich raus aus dieser furchtbar instabilen und doch so bedeutenden Situation?
Na, das Erste hatten wir schon eher angedeutet, ist, glaube ich, schon mal erstmal das Wahrnehmen. Ja, also ganz neutral erstmal wahrnehmen, was geht eigentlich gerade mit mir vor?
Ach so, nach innen wahrnehmen.
Nach innen wahrnehmen, okay. Mhm. Ja. Und dann aber gleichzeitig auch schauen, was geht eigentlich in dem neuen Team, was ich jetzt habe. Scheinbar hier als Führungskraft werde ich irgendwie ein neues Team haben, selbst wenn ich den Menschen kenne, aber es ist trotzdem ein neues Team. Was für Wahrnehmungen haben die möglicherweise? Wo sitzen die mit ihren nicht nur Erwartungen im Sinne von an mich, was soll ich hier tun, sondern auch mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen. Was heißt denn das jetzt? Du hattest jetzt einen Kollegen erwähnt, der 25 Jahre älter war als du, aber nicht befördert wurde. Was heißt das jetzt, wenn sich so der junge High Potential sozusagen,
genau,
jetzt da kommt und meint, er müsste es alles mit neuen Methoden und, aber er kennt die Welt noch nicht. Also dieses gegenseitige Wahrnehmen, erstmal in mich hineinhorchen, was macht das mit mir? Und dann auch überlegen, was macht das mit dem Team? Dann habe ich ja schon mal diese Tür aufgestoßen, mich um das richtige Thema zu kümmern. Das wäre so für mich der Erste.
Wie mache ich das? Also meine Selbstreflexion, klar, natürlich kann ich mich hinsetzen, in mich reinfühlen, vielleicht das auch so ein bisschen bewusst zur Kenntnis nehmen und das also aus dem Unterbewussten ins Bewusste hochholen. Aha, das ist gerade in mir los. Wie mache ich das bezogen auf mein Team? Gehe ich einfach hin und frage? Oder erzähle ich denen, wie es mir geht? Hör mal zu, Caroline, guten Morgen. Ich bin ja hier deine neue Chefin und ich wollte dir noch sagen, mir geht der Hintern richtig auf Grundeis heute Morgen.
guter Einstieg. Vielleicht ist es sogar ein besserer Einstieg, als wenn man sich vorne hinstellt und eine vorbereitete Rede irgendwie hält zum Thema, ich bin hier angetreten, um diese Abteilung nach vorne zu bringen und wir werden alle gemeinsam jetzt nicht in den Olymp einziehen. Da weiß man auch, dass das nicht funktioniert. Also das Erste wäre mal, überhaupt die Bereitschaft zu haben, über dieses Thema in den Dialog einzusteigen. Also auch ruhig mal explizit über diese Führungsrolle zu sprechen mit dem Team. Was macht das eigentlich mit uns? Also der Wahrnehmung einen Raum zu geben. Der Raum muss aber sicher sein. Der Raum muss vorbereitet sein. Ich kann jetzt nicht einfach hingehen als Führungskraft und sagen, ja, was erwartest du so von mir? Was sind so deine Ängste und Sorgen vielleicht? Sag doch mal was. Ja, das klappt natürlich nicht. Ich muss erstmal ja als Führungskraft in Vorlage gehen, den Ton setzen, den Dialog setzen und dann auch Signale aussenden, was ist eigentlich hier erlaubt mit mir als Führungskraft, wie werden diese Themen hier besprochen? Und das ist in häufigen Fällen leider gar nicht, ja, Erlaubnis null, da wird nicht drüber gesprochen, wir reden über Sachthemen. Und da muss ich natürlich den Boden etwas bereiten zu sagen, okay, wie kann ich mich als Mitarbeiter hier öffnen, ohne dass ich das Risiko habe, eben mir einen Image-Schaden einzuholen bei der neuen Führungskraft.
Ich würde jetzt erstmal die Frage stellen, was brauche ich hier, um mich als Führungskraft zu öffnen? Also dieser sichere Raum muss ja für alle gelten. Und ich hatte jetzt, als ich dir zugehört habe, gerade so einen Impuls, wie schaffe ich denn als Führungskraft einen sicheren Raum, in dem ich mich traue, meine Unsicherheiten aufzudecken? Also ich glaube, ich würde doch auf die Leute zugehen. Also jetzt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Bereitschaft, den anderen als ein, also insbesondere eine neue Führungskraft, als ein nicht nur denkendes, sondern auch fühlendes Wesen wahrzunehmen, dass die wesentlich höher ist, als wir das mitunter glauben. Also ich habe tatsächlich schon in solchen Situationen, dann bei späteren Promotions oder wenn ich irgendwie eine neue Führungsrolle bekommen habe, ich habe das tatsächlich so gemacht. Ich habe mich hingestellt und habe jetzt nicht gesagt, wir sind jetzt das Dreamteam und werden den Jahresplan bereits im Oktober holen, sondern ich hab mich hingestellt und habe gesagt, so geht's mir gerade. Natürlich nicht irgendwie jetzt mit Tränen im Blick, aber so sehr offen, sagen, ich habe gerade eine enorme Unsicherheit. Das ist für mich eine neue Rolle und eine massive Anspannung. Und ich kann euch im Augenblick noch nicht sagen, an welcher Stelle ihr das vielleicht merken werdet oder wann nicht. Aber ich sage euch, es ist da.
Wow, finde ich sehr mutig. Habe ich früher mich nicht getraut zu tun. Ich habe eine Methode ganz gut gefunden, die habe ich mal an mir abgeguckt, dass man über Fragen eingestiegen ist und gesagt hat, es geht jetzt ja gar nicht um Sachinhalte, es geht wirklich um unsere Beziehung. Und dann das Team erstmal gefragt hat, was weißt du wirklich über mich? Was glaubst du über mich zu wissen? Da sind auch viele Hypothesen im Raum, warum hat er den Job bekommen etc. Was glaubst du ist meine Agenda? Also mit welchem Auftrag bin ich hier unterwegs? Und das gar nicht den Leuten erzählen, sondern sie fragen lassen. Und was sind deine Wünsche und Hoffnungen, um es mal auch positiv dann zu bringen, an mich? Und das Schöne ist, wenn ich das sehr, sehr schnell mache, bin ich ja völlig unbelastet. Ich habe eine weiße Weste sozusagen. Ich komme
als Führungskraft.
Mhm. Also weiße Weste hast du als Führungskraft wahrscheinlich nie ganz, aber zumindest in dieser Konstellation hast du an Tag 1 ja noch nichts falsch machen können. Ja? Wenn du mit dieser Übung 4 Wochen wartest, bis du erstmal drin bist im Thema und dich einigermaßen sicher fühlst, ist es zu spät. Wenn du am Anfang diese Fragen relativ schnell stellst und offen stellst, dann kannst du ganz entspannt zuhören, denn du musst noch nichts wissen. Du nimmst erstmal auf. Und dieses Signal zu sagen, ich erwarte auch von euch im positiven Sinne Beiträge, ich erwarte Engagement im Dialog, ich möchte auch mit euch wirklich in den Infight sozusagen im positiven Sinne kommen, ist ja auch schon eine Botschaft in sich, eine Führungsbotschaft.
Mhm. Ja, also das ist ja tatsächlich so wie du es gerade aufgezählt hast, diese 4 Perspektiven ist ja halt direkt so eine Art Agenda, die man sich stellen könnte und in einzelnen Gesprächen noch durchholen. Ich fände halt wichtig, dass das tatsächlich aus so einer inneren Überzeugung kommt. Also wir wollen nicht zu viel über das Haltungsbasierte reden, weil es wird irgendwann langweilig, aber in dem Fall halte ich es ganz wesentlich, dass du das nicht verstehst als ein taktisches Instrument.
Absolut.
Und sagst, ich muss jetzt diese 4 Fragen beantworten und dann haben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl, dass ich irgendwie an ihren Bedürfnissen interessiert bin, sondern mach das genau dann, wenn du in dir das Gefühl hast, dass es irgendwie wertvoll ist, dass es wichtig ist für dich.
Genau, denn du musst ja auch diesen Antworten Raum geben. Das sind gar keine trivialen Fragen, die sind einfach gestellt, aber die Antworten wirklich mit Interesse zu verfolgen und sich zu fragen, was heißt das jetzt wirklich für mich? In dem Moment, wo das ausgesprochen ist, ist das ja im Raum und du kriegst es auch nicht mehr weg. Das Ulkige ist, dass viele Führungskräfte Angst haben, solche Fragen zu stellen, aber es ist ja trotzdem da. Die Gedanken sind ja bei den Mitarbeitern da und an der Kaffeemaschine wird genau darüber gesprochen. Das heißt, als Führungskraft das auszublenden und zu sagen, naja, ich frage mal lieber nicht, ich lege mal erstmal los, ja, dann haben wir auch kein Problem, uns hinterher irgendwie gegen die Regeln verhalten zu haben. Sitzt natürlich einem totalen Irrtum auf, zu glauben, wenn ich nicht möchte, dass darüber gesprochen wird, dann ist das auch kein Thema. Das Thema ist eh da. Wenn es aber mal ausgesprochen ist mit der Führungskraft zusammen, dann ist es im Raum und dann muss ich auch damit umgehen. Deswegen bin ich völlig bei dir. Ich muss das aus einer Haltung natürlich herausmachen, dass das ein echtes, authentisches Interesse ist, dass wir uns da gemeinsam zusammenraufen. Und das Beste, was hier passieren kann, ist, wenn da etwas kommt, wo eine Projektion oder Erwartung oder Glauben kommt, der komplett falsch ist.
Falsch in welchem Sinne?
Falsch ist ein gefährliches Wort, aber es war eher auf die Sachebene bezogen. Wir glauben, du kommst hier rein mit folgendem Auftrag.
Ah, okay, ja? So eine Zuschreibung, die du...
Eine Zuschreibung, okay. Genau. Ja, und dann reingehen zu können, zu sagen, okay, aus meiner Sicht ist der Auftrag ein anderer. Lass uns mal diese beiden Aufträge nebeneinander legen. Vielleicht meint man sogar an der Oberfläche was Ähnliches, aber darunter liegt was anderes. Das ist natürlich schon eine ganz andere Tiefe, die ich dann in die Diskussion reinbekomme.
Mhm. Du hast gerade das Wort authentisch erwähnt, irgendwo in der Mitte deiner langen Rede. Und da fiel mir ein, dass wir die einer der, ich glaube, das war ein junger Mann, den wir auf der Bühne hatten im Clubhouse-Talk letzten Freitag, der hatte danach gefragt, was sind so zentrale Elemente, um eben in diese Rolle reinzukommen. Und dann hatten wir auch darüber gesprochen, dass eigentlich das Element der Authentizität das Tragende ist für so eine Situation. Also je mehr es dir gelingt, tatsächlich auf das zurückzuziehen, was du wirklich bist, also woran du glaubst, wofür du stehst, nicht nur im Job, sondern so generell als Mensch, als Individuum. Je mehr dir das gelingt, sozusagen daran zu kommen, umso schneller wirst du dich in dieser neuen Rolle wiederfinden, weil die Menschen das einfach akzeptieren. Also die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, die beurteilen dich anhand deiner Identität. Wer du bist, wofür du stehst, woran du glaubst, wie du handelst, wie konsistent du bist, wie verlässlich du bist, wie prognostizierbar du bist, all diese Dinge. Das sind Dinge, die kommen aus deiner Persönlichkeit, nicht aus deiner fachlichen Aufgabe. Also versuch gar nicht erst auf der Sachebene irgendwie so zu tun, als wärst du etwas anderes, das du bist. Das wird sofort dekodiert und das geht meistens nach hinten los.
Toll ausgedrückt, ja. Also Menschen folgen Menschen, das ist ja auch so unser Mantra. Und es ist auch, glaube ich, relativ klar zu erkennen, wenn man in sich hineinhorcht und überlegt, wenn man mal seine bisherigen Chefinnen Revue passieren lässt, dann bleibt man meistens bei denen hängen, die eine Identität hatten, die sich irgendwie gezeigt haben, die irgendwie Menschen waren. Man findet doch diese Typen auch cool, wo man sagt, da steht jemand für irgendwas. Ja, das was meistens nicht so hängen bleibt, sind diese Job-Avatare, die einfach, die einfach nur ihre Rolle versuchen auszufüllen.
Ja. Ja,
und da gibt es ja doch leider auch gerade in größeren Firmen relativ viele, die im Grunde sagen, ich sitze jetzt in diesem Quadratkästchen im Organigramm, das ist meine Aufgabe. So, und jetzt sprechen wir mal darüber, wie jetzt die nächsten Analysen im Vertriebssystem oder im kommerziellen Bereich jetzt aussehen. Und du kannst überhaupt nicht andocken. Du siehst auch im Grunde nach 3 Sekunden, der ganze Raum ist im Grunde schaltet ab. Ja, da kommt nichts Persönliches mehr rüber. Und deswegen, Menschen folgen Menschen, sei authentisch, sei Mensch und damit hast du schon mal ganz, ganz viel gewonnen.
Das mit dem Avatar finde ich ein sehr cooles Bild. Also jetzt insbesondere um so als Kontrast zum Menschen, ne? wenn du das Gefühl hast, also das Erste, was du machen könntest, ist ja mal dich umgucken in deiner neuen Umgebung, deine Peers, die Kollegen, mit denen du zu tun hast. Früher waren das alles, war das die Ebene deiner Chefs, jetzt sind es deine Kollegen oder vielleicht auch Vorgesetzte. Kannst ja mal als Erstes da so ein bisschen durchscannen und sagen, wie viele Avatare sehe ich da und wie viele Menschen. Und wenn du eine Chance hast, dock bei den Menschen an. Geh da einfach hin, red mit denen, fang an, eine Kollegen, eine Augenhöhenbeziehung aufzubauen. Wie das geht, kommen wir gleich nochmal dazu. Aber bei den Avataren brauchst du es ehrlich gesagt gar nicht versuchen. Also nicht ernsthaft, weil die Avatare, die erkennst du vor allem dann, dass sie wenn sie 3 Bier getrunken haben, bei irgendeiner Vertriebstagung oder so, an der Bar plötzlich der Avatar beiseite tritt und der Mensch dahinter sichtbar wird. Und das ist in der Regel nicht positiv. Dann erzählen die nämlich so, ich habe ja auch die Schnauze voll und mir macht das überhaupt keinen Spaß und der Chef und dieser und jener. Also mit Avatare sind nicht besonders stabilisierend, also versuch sie zu erkennen und dich ein bisschen davon fernzuhalten. Stattdessen finde raus, wer tatsächlich Leute sind, die ein Interesse daran haben, dass du dich entwickelst.
Genau, und hab auch den Mut, auf die zuzugehen und einfach auch Fragen zu stellen und nicht sofort mit Sachwissen nur zu glänzen, sondern ich habe oft festgestellt, wie verblüffend viel Energie freigesetzt wird, wenn man einfach diese Ebene wechselt. Wenn man mal im mentalen Sinne die Tür zumacht und sagt, ich hab mal eine Frage zum Thema Führung. Ich struggle gerade hier mit diesem und jenem Punkt und ich wollte mal deine Meinung hören. Da kriegt man meistens nicht eine erhobene Augenbraue nach dem Motto, also
wieso weißt du das nicht? Du
Müller, bist doch, ja. Also muss ich Ihnen noch beim Duschen helfen oder was ist? Das sind dann meistens die ich auch gar nicht fragen würde, ja, aber die viele andere, auch von denen man es vielleicht gar nicht so vermutet, sind so energetisch dann zu helfen und einzusteigen in das Gespräch und man bekommt eben eine ganz andere Ebene als diese Sachebene, die einem dann auch später wiederum hilft, dass man so ein Netzwerk aufbaut von Menschen in der Firma, die einem entsprechend helfen können, wenn man eine Frage hat, weil das bleibt ganz anders haften.
Das habe ich mich nicht getraut. Also dieses auf jemanden zuzugehen und zu sagen, ich weiß da was nicht, kannst du mir mal helfen oder einen Rat geben? Ganz, ganz selten. Ich habe mir aber so eine Krücke gebaut, die sich als wirksam herausgestellt hat, nämlich das Instrument des Feedback. Also ich bin insbesondere, wenn ich neu war in irgendwelchen neuen Rollen, Führungsrollen oder so, bin ich zu Menschen hingegangen, von denen ich glaubte, dass die sich ein Urteil erlauben können über das, was ich da tue. Und die mir auch sagen können, was könnte ich möglicherweise anders machen. Und habe dann tatsächlich gesagt, Kollegin, sowieso können Sie mir bitte mal, Sie Gesellschaften waren das meistens, können Sie mir bitte mal ein Feedback geben? Ich bin jetzt 8 Wochen in der neuen Rolle und ich habe da durchaus die ein oder andere Unsicherheiten. Können Sie mir mal sagen, was Sie da sehen, was ist kraftvoll, was funktioniert und wo könnte ich vielleicht ein bisschen genauer hingucken? Und dann ist genau das passiert, was du gesagt hast. In aller Regel haben die sich wirklich gefreut, die haben sich ein Stück weit auch aufgewertet gefühlt, dass ich als Azubi sozusagen in dieser Rolle zu denen gekommen bin und nach ihrer Meinung fragen. Und haben mir ein Feedback gegeben, mit dem ich immer was anfangen konnte. Und häufig war es positiver, als ich das vermutet habe. Als Gegenleistung, und das war auch Teil der Brücke, die ich mir gebaut habe, damit es nicht so für mich so schwach aussieht, ne? Ich arme kleine Wurst, frage jetzt mal nach Feedback, habe gesagt, und wenn Sie wollen, könnte ich Ihnen im Gegenzug auch ein Feedback geben. Entsprechend hatte ich mich vorbereitet, habe mir vorher Gedanken gemacht über die Person. Und da habe ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Manchmal haben sie gesagt, ja gerne. Also andersrum. Es hat nie jemand Nein gesagt. Also habe ich denen immer ein Feedback gegeben. Allerdings habe ich gemerkt, bei einer Reihe von Peers, Kollegen, Vorgesetzten, was auch immer, die hat es überhaupt nicht interessiert. Die haben halt einfach nur das laufen lassen. Andere waren sehr dankbar, dass ich es gemacht habe. Ist aber eigentlich nicht so wichtig für den anderen, sondern in dem Fall hat es mir total geholfen, genau, weil ich mich damit auf Augenhöhe gebracht habe. Mhm. Sehr stabilisierend und ich habe eine Rückmeldung gekriegt zu meinem Führungshandeln. Mhm.
Cool, sehr cool. Und gleichzeitig hast du eine Sache gesagt, an der ich hängen geblieben bin, nämlich, dass du sowas auf dich projiziert hast mit Ängsten, irgendwie ich als kleiner Azubi und habe keine Ahnung und so weiter. Was ja auch so eine Art Glaubenssatz irgendwo ist, in dem Moment, warum? Du bist vielleicht auch auf diesen Job gekommen, weil du eben wirklich was drauf hattest und eben gar nicht der kleine Nichtswissende bist. Und da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, wie kann man sich denn eigentlich, wenn man in dieser neuen Situation doch unter Stress steht, was kann man denn für sich Gutes tun sozusagen, um neben dieser ganzen Wahrnehmungsgeschichte, die wir eben erzählt haben, sich auch ein bisschen zu stärken? Also worauf kann man sich denn stützen?
Also zunächst mal muss ich sagen, ich hatte tatsächlich in großen Phasen ein echtes Selbstbewusstseinsproblem, insbesondere an diesen Momenten. Da habe ich mir selbst nicht zugetraut, dass ich es schaffe. Mhm. Das war ein Teil meiner Instabilität. Mhm. Du hast vollkommen recht, heute würde ich mich wahrscheinlich nicht mehr als Azubi in so einem Gespräch sehen, aber damals war es echt so ein mangelndes Selbstbewusstsein.
Ja.
Was man tun kann, naja, wie immer in so Situationen, also ich würde extrem danach gucken, wo kriege ich Kraft her, wo kriege ich Bestätigung her. Vor allem außerhalb des Jobs.
Ah, wichtiges Stichwort, genau.
Ja.
Weil viele, glaube ich, so verengt auf ihre Rolle gucken und in dem Moment nimmt diese neue Rolle ja noch einen größeren Raum ein, als sie eigentlich quantitativ hat, weil man möglicherweise mit den Gedanken ins Bett geht und am nächsten Morgen schon mit dem Gedanken wieder aufwacht. Und dann fangen die Menschen oft an, sich ein bisschen zu vernachlässigen. Mhm. Ja, also sie wollen im Grunde erfolgreich sein, ordnen dem alles andere unter. Ja, Familie, Hobbys, Freizeit, auch immer einfach eine Auszeit. Man hat ja am Anfang keine Zeit, irgendwie Pause zu machen. Man muss ja durchziehen. Ja, die ersten 3 Monate musst du ja hier dich beweisen. Und es wäre oft so hilfreich, wenn man dann auf seine Stärken irgendwie, auf seine Ressourcen, die positiv sind, mal zurückgucken könnte und sagen könnte, Mann, warum lasse ich jetzt, ich sag mal, dieses 2-mal die Woche laufen gehen? Keine Zeit dafür, ja. Und man merkt aber gar nicht, wenn man immer kleiner wird und immer engere Kreise zieht, weil man eben diese positiven Ressourcen gar nicht mehr stärkt. Und das ist ja immer so dieser alte Spruch, aber die Sprüche haben ja dann immer einen wahren Kern. Es ist umso wichtiger, wenn du keine Zeit hast, etwas für dich zu tun, ja. Und dann das umzudrehen und die Wirkung mal zu sagen, ich habe mich jetzt mal 1 Stunde oder 2 Stunden um mich gekümmert und bin wieder in meine Mitte gekommen, in meine Stärkenposition, dann kann ich auch ganz anders wiederum als Mensch nach außen Wirkung als Führungskraft erzeugen.
Mhm. Du hattest jetzt das Beispiel des Sports genannt und da bin ich vollkommen bei dir. Also gesunder Körper, gesunder Geist, das glaube ich immer noch.
Ein Beispiel jetzt
noch. Ja, ich würde gerne noch zwei weitere nennen, weil die mindestens genauso wertvoll sind. Also einerseits natürlich dieses körperliche Anstrengen, Ausdauersport machen, das bringt viel in Bewegung in dir, auch mental. Zweiter wesentlicher Punkt ist, tu Dinge, also außerhalb des Jobs, bei denen du erfolgreich bist, ohne dich anstrengen zu müssen. Also das sind all die Sachen, wo deine Leidenschaften stecken, wo du einfach einen riesen Bock drauf hast, einen riesen Spaß und dann passiert irgendwas Tolles. Das kann auch Sport sein, aber es können auch irgendwie künstlerische, spirituelle, was auch immer, geh in Ausstellungen oder lies ein tolles Buch, beschäftige dich mit anderen Themen, wo du merkst, ich komme zu einem neuen Standard, zu einem Ergebnis, ohne dass ich mich anstrengen musste. Das ist insofern eine wesentliche Ressource in so einer Situation, weil dein Hirn sozusagen lernt, anders als im Job gibt es in meinem Leben auch Elemente, die mir zufliegen. Mhm. Sonst bist du, genau wie du gesagt hast, sonst bist du in so einem Tunnel und sagst, ich muss kämpfen, 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 nur wenn ich kämpfe, werde ich erfolgreich sein. Und dann fängst du irgendwann an, wenn du normalerweise 5 Kilometer läufst, sagst du, heute aber 10, sonst habe ich nicht gekämpft. Und dann macht es keinen Spaß mehr und dann ist es auch wieder hart. Und ein dritter Punkt, den ich noch ergänzen möchte, versuche dafür zu sorgen, dass dein Fokus und deine Zuwendung gegenüber deiner neuen professionellen Rolle nicht dazu führt, dass du weniger mit Menschen zusammen bist, die dir Energie spenden.
Genau.
Und das hast du natürlich vor allem irgendwie in der Familie oder so, wenn du Kinder hast, dann gilt das da auch ganz besonders, aber auch außerhalb der Familie. Also versuche mindestens genauso viel Zeit wie vorher mit den Menschen zu verbringen, die dich bereichern, denen du gern zuhörst, mit denen du vielleicht auch gern zusammen schweigst. Oder das ist nämlich das Erste, was du kippst. Ne? Wenn du sagst, ich habe zu wenig Zeit, als Erstes sagst du, oh, unser Freitagabendbier oder unser Radausflug am Sonntag, was auch immer. Das muss jetzt leider weichen, ich muss eine Präsentation vorbereiten. Manchmal ist es so, aber wenn es tust, tu es bewusst. Und sei dir darüber im Klaren, dass das eine Ressource ist, die du weggibst, eine Energietankstelle, die du aufgibst.
Energietankstelle ist ein tolles Wort, weil man wirklich oft unterschätzt, dass die Zeit, die ich spare, wenn ich nicht zur Energietankstelle gehe und vermeintlich einfach durchfahren kann sozusagen, ne, ist das ein bisschen bildlich, irgendwann wird es dann mal sehr eng. Ja, irgendwann werde ich dann mal sehr, sehr fokussiert und dann gehe ich in den Tunnel rein und komme nicht wieder raus. Und deswegen ist dieses sich bewusst Gutes tun und seine Ressourcen stärken extrem, extrem wichtig.
Ich würde sagen, an diesem Punkt tun wir unseren Zuhörern bewusst was Gutes. Wir beenden nämlich diesen Podcast.
In Clubhouse kann man sich darauf weiter einlassen, wenn man möchte.
Ach so, ja, stimmt, das wollten wir noch sagen. Clubhouse, jeden Freitag, 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr, wirksame Führung im Klartext.
Und diese Themen auch dort besprochen und mit vielen interessanten Leuten auch dann diskutiert im Raum.
Und was ganz spannend ist, da kommen auch neue Themen hoch, die wir dann später im Podcast verarbeiten. Also
genau.
Das ist so ein Nehmen und Geben, also kommt gern vorbei.
Wunderbar. So viel Wildwuchs für heute. Fragen und Kommentare dazu gern unter wildwuchs@inmuto.de und unter www.inmuto.de findest du auch mehr Informationen zu uns und unseren Themen.